Guten Abend, wir stehen in der zweiten Antwort von Hiob an seine drei Freunde. Und zwar kommen wir heute zu den Schlussversen, Hiob 14 ab Vers 13. Darf ich dich, Jerry, bitten, uns vorzulesen bis zum Ende des Kapitels?
Oh, dass du mich im Scheol verstecktest, mich verbergest, bis dein Zorn sich abwendete, mir eine Frist setzest und dann meiner gedächtest. Wenn ein Mann stirbt, wird er leben. Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Du würdest dich nach dem Werk deiner Hände sehnen. Denn nun zählst du meine Schritte. Wächst du nicht über meine Sünden? Sünde. Meine Übertretung ist versiegelt in meinem Bündel und du hast meine Ungerechtigkeit aufgehäuft. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt und ein Fels rückt weg von seiner Stelle. Wasser zerreiben Steine, ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde weg, aber du machst die Hoffnung des Menschen zunichte. Du überwältigst ihn für immer und er geht dahin. Sein Angesicht entstellt, sendest du ihn weg. Seine Kinder kommen zu Ehren, und er weiß nicht. Und sie werden gering, und er achtet nicht auf sie. Nur um ihn selbst hat sein Fleisch Schmerz, und nur um ihn selbst empfindet seine Seele Trauer.
Danke. Wir haben letztes Mal gesehen, Hiob hat das Thema der Auferstehung angeschnitten. Und wir haben diesen fantastischen Vergleich gefunden. Er spricht von einem Baum, für den es Hoffnung gibt. Wenn man einen Baum fällt, sprost er wieder aus. Und in dem Zusammenhang spricht dann Hiob über die Auferstehung, die stattfinden werde nach Vers 12, wenn dieses Universum vergeht. Er sagt: So legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind. Erwachen sie nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Also er sagt hier nicht, es gäbe keine Auferstehung und nur Hoffnung für die Bäume, die gefällt werden und dann eben doch wieder aufsprossen können. Aber er sagt, erst wenn das Universum vergeht, wird das geschehen. Und wir haben letztes Mal Offenbarung 20, Vers 11 in dem Zusammenhang erwähnt, wo das letzte Gericht beschrieben wird, vor dem großen weißen Thron. Und es wird dort gesagt, dass Himmel und Erde entfliehen vor dem, der auf dem Thron sitzt. Ich habe erklärt, es ist der Sohn Gottes, nach Johannes 5, der dieses Gericht ausüben wird. Sein Angesicht ist so schrecklich, Himmel und Erde entfliehen. Und dann erscheinen alle Toten vor dem Thron und sie werden gerichtet nach ihren Werken, die alle in den himmlischen Büchern verzeichnet sind. Und wer nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wird, wird in den Feuersee geworfen. Das stimmt also genau damit überein. Aber ich habe letztes Mal am Schluss noch angedeutet, die Bibel spricht aber auch von einer Herausauferstehung. Paulus spricht in Philipper 3 ausdrücklich über diese Herausauferstehung und das ist die Auferstehung der Erlösten. Der Herr Jesus ist der Erste, der auferstanden ist in der ganzen Weltgeschichte und nicht mehr gestorben ist und nicht mehr sterben wird. Er ist der Erste und seine Auferstehung war eine Auferstehung aus den Toten. Warum? Weil bei seiner Auferstehung sind nicht alle Toten auferstanden, nur er. Das war eine Auferstehung aus den Toten. Und Paulus spricht in Philipper 3 darüber, wie er sich ausstreckt nach der Herausauferstehung aus den Toten. Und das wird für die Erlösten geschehen am Tag der Entrückung. Wenn Jesus Christus wiederkommt, und das könnte jederzeit sein, um die Erlösten wegzunehmen von dieser Erde, bevor dann die letzten Gerichte, beschrieben in der Offenbarung, über diese Welt kommen. Und wenn er kommt, um die Gläubigen zu holen, dann werden die toten Gläubigen auferstehen aus den Toten. Und zwar die aus der Zeit der Gemeinde, die vergangenen 2000 Jahren, und auch alle Gläubigen des Alten Testaments. Denn in Hebräer 11 wird gesagt am Schluss, es geht um die Glaubenshelden im Alten Testament, dass sie nicht vollendet werden, getrennt von uns. Choris auf Griechisch. Das heißt, sie werden zusammen mit der Gemeinde auferweckt werden aus den Toten. Aber Hiob erwähnt jetzt hier nur die allgemeine Auferstehung, eben wenn der Himmel nicht mehr ist. Und jetzt kommt Vers 13. Eigentlich wollte ich letztes Mal gerade noch ein bisschen weiterfahren, weil das so jetzt direkt zusammenhängt, aber es wäre so schade gewesen, in ein paar Minuten diese Perlen, die wir jetzt finden, so schnell zu übergehen. Was jetzt kommt, ist schlicht fantastisch. Lies du nochmals Vers 13, Jerry.
Oh, dass du mich im Scheol verstecktest, mich verbergst, bis dein Zorn sich abwendete, mir eine Frist setzt und dann meiner gedächtest. Wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben. Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Du würdest dich nach dem Werk deiner Hände sehnen. Denn nun...
Ja, bis dahin. Ja, jetzt sagt Hiob als Wunsch, oh, dass du mich im Scheol verstecktest. Was bedeutet der Scheol? Das ist ja Hebräisch. Und in der deutschen Bibel, in der Elberfelder, steht einfach dieses hebräische Wort. Was bedeutet Scheol? Können wir das ganz kurz zusammentragen?
Der Fordernde.
Ah, Hebräisch, Scheol heißt ganz wörtlich der Fordernde. Das kommt von Scheol, kommt von Sha'al, das heißt fragen, verlangen, fordern. Also, der Fordernde. Aber was für ein Erfordernder ist das?
Ja, er hat nie genug Tote.
Der Scheol hat nie genug Tote, jawohl. Aber jetzt ein deutsches Wort.
Das Totenreich.
Totenreich, ja. Aber die Übersetzer der Elberfelder haben extra nicht Totenreich geschrieben, weil das zu einengend wäre. Sie haben Scheol gesteckt, gelassen, damit man eben von Stelle zu Stelle klar entscheiden muss als Leser, was jetzt gemeint ist. Weil der Scheol kann bedeuten, schlicht und einfach das Grab. Hier sehen wir antike Gräber. Und diese Gräber, also diese Örter, wo der gestorbene Körper hingetan wird, wo er dann verwest, das wird bezeichnet in der Bibel als Scheol. In Hesekiel 32 gibt es ein ausführliches Kapitel über den Scheol. Und da wird von Grabbeigaben, die den Toten in den Scheol gegeben werden, gesprochen. Und da ist klar, dass also da nicht irgendwie ein jenseitiges Totenreich gemeint ist, sondern das Grab. Und eben wenn man antike Gräber ausgräbt, dann findet man, je nachdem, enorme Schätze von Grabbeigaben. Das ist der Scheol im Diesseits. Aber Scheol bedeutet im Hebräischen auch Totenreich im Jenseits. Also, die Bibel macht klar, im Tod wird der Mensch zweigeteilt. Wir sind ja nach 1. Thessalonicher 5, 23 eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Der Körper ist der materielle Teil, Geist und Seele immateriell. Seele bedeutet übrigens, wenn es im Kontrast steht zu Geist, einfach das Ich. Die Persönlichkeit, die Identität, das ist die Seele. Und der Geist ist unsere Fähigkeit zu höherem Denken. Das gehört ganz eng zusammen. Und darum wird auch oft in Bibelstellen gesprochen über Körper und Seele. Oder anderswo über Körper und Geist. Aber man kann dann eben noch differenzieren, Seele und Geist. Und dann kann man eben von drei Teilen sprechen. Ja, und nun ist es so, im Tod werden wir gespalten. Der Körper ohne Seele, ohne Geist geht ins Grab. und Seele und Geist, die gehen ins Jenseits. Und dieser jenseitige Bereich wird ganz allgemein bezeichnet als Sheol. Im Neuen Testament gibt es dann natürlich ein griechisches Wort, das diesem Wort entspricht. Wie heißt es dort?
Hades.
Hades, genau. Und so wird in der Elbenfelder dort auch jeweils der Name Hades gelassen. Zum Beispiel in der Geschichte von Lazarus und dem armen Mann in Lukas 16, da wird von dem Reichen gesprochen, dass er starb, und im Hades dann zur Besinnung kommt, seine Augen aufschlägt. Und dort wird klar, Hades wird gebraucht für den jenseitigen Bereich, aber Lukas 16 macht klar, dass das Totenreich im Jenseits zweigeteilt ist. Der reiche Mann, der die Vergebung Gottes nicht in Anspruch genommen hat in seinem Leben, kommt in den Hades, der aber dort in Lukas 16 genannt wird, der Ort der Qual. Es ist aber nicht die Hölle. Für Hölle benutzt die Bibel noch ein anderes Wort, Gehenna im Neuen Testament. Kommt 12 Mal vor im Neuen Testament. Und Jesus Christus verwendet dieses Wort an einer ganzen Serie von Stellen in den Evangelien, wenn er über die Hölle spricht. Aber in Lukas 16 spricht er eben nicht über die Gehenna, sondern er spricht über den Hades. Und eben, der wird genannt für den Verlorenen, der Ort der Qual. Und in 1. Petrus 3 wird dieser Ort genannt das Gefängnis. Petrus spricht über die Geister von Menschen, die früher die Botschaft Gottes nicht hören wollten, die sind jetzt dort im Gefängnis. Das ist ein Wartebereich, bis dann eben die letzte Auferstehung zum Gericht kommt, eben wenn das Universum endet. Himmel und Erde vergehen. Aber bei dem gläubigen Mann, bei dem erlösten armen Lazarus, dort sehen wir, er wird getragen in Abrahams Schoß. Und nun muss man wissen, der Ausdruck der Schoß Abrahams ist bei den alten Rabbinern schon ein Synonym, also ein gleichbedeutendes Wort für
Paradies.
Ja, also in Lukas 16 verwendet Lukas das Wort Schoß Abrahams für den gläubigen Lazarus. Aber ein paar Kapitel später, in Lukas 23, wo der Herr Jesus zu dem Mitgekreuzigten, der im letzten Moment noch eine Umkehr, eine radikale Umkehr erlebt hatte, spricht, sagt er, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und die Rabbiner haben den Ausdruck Paradies und Schoß Abrahams beide verwendet, aber auswechselbar. Und so macht es klar, dass also der Sheol, der Hades, ist zweiteilig. Das Gefängnis, das Paradies. Und beim Paradies muss man sagen, das ist nach 2. Korinther 12 dasselbe wie der dritte Himmel. Die Bibel unterscheidet ja 3 Himmel, nicht 7. Das ist keine biblische Idee. Das ist heidnisch. Aber 3 Himmel. Und zwar spricht die Bibel schon im Schöpfungsbericht über die Atmosphäre, die Ausdehnung am zweiten Tag. Und das wird genannt Himmel. Hebräisch Shamayim. Das ist übrigens ein Wort, das immer in der Mehrzahl vorkommt. Auch wenn es Einzahl bedeutet. Und im allerersten Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da ist nicht gemeint, dass die Atmosphäre, also der blaue Himmel, sondern im ersten Vers ist gemeint das Universum. Das wird auch Himmel genannt. Und darum sagt Salomo bei der Einweihung des ersten Tempels in Jerusalem, in 1. Könige 8, 27, der Himmel und der Himmel, Himmel, vermögen dich, oh Gott, nicht zu fassen, wie viel weniger dieses Haus. Also Gott ist überall im ganzen Universum. Aber das Universum, obwohl wir kein Ende sehen können, auch mit Hubble, mit dem Hubble-Teleskop nicht, dieses Universum kann Gott nicht fassen. Aber er ist überall da und auch im Jenseits. Er ist der Gott überall in der Schöpfung, aber auch jenseits der Schöpfung. Er ist der immanente und der transzendente Gott. Und jetzt eben, der dritte Himmel ist der Himmel, wo Gott thront im Jenseits. Das ist der dritte Himmel. Und 2. Korinther 12, da verwendet der Apostel Paulus eben diesen Ausdruck parallel. Dritter Himmel und er sagt Paradies. Ja, jetzt ist also klar, der Scheol kann das Paradies im Himmel bezeichnen, aber auch eben diesen Ort der Qual für die Verlorenen. Und nun sagt Hiob hier, 14, Vers 13, O, dass du mich im Scheol verstecktest. Und damit meint er den jenseitigen, den diesseitigen Teil, im Grab. Verstecke mich im Grab, er rechnet damit, dass er bald sterben würde. Das sehen wir immer wieder in seinen Reden, dass er auf dem Weg jetzt ist, wirklich in den Tod. Er hat keine Hoffnung mehr, gesund zu werden von seiner Pestkrankheit. Und da sagt Hiob, dass du mich im Scheol verstecktest, mich verbergest, bis dein Zorn sich abwendete, mir eine Frist setztest und dann meiner gedächtest. Dann soll Gott nach langer Zeit an ihn denken und ihn auferwecken. Das ist der Gedanke dahinter. Aber da muss dann Gottes Zorn schon vorbei sein. Und dann soll er ihn auferwecken. Seiner Gedenken. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Mitgekreuzigte in Lukas 23, was hat er gesagt?
Gedenke du meiner, wenn du in deinem Reich bist.
Das ist ja unerhört, diese Aussage. Man muss sich vorstellen, ein Krimineller, mitgekreuzigt mit Jesus Christus. Beide haben am Anfang gelästert. Darum steht in Matthäus, beide haben gelästert. Aber Lukas macht klar, dass im Lauf dieser Stunden am Kreuz der eine zur Umkehr kam und er sagte, wir haben das verdient. Und er weist den anderen zurecht und sagt, dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Und dann sagt er an den Herrn Jesus gerichtet, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Was heißt das, in deinem Reich kommst? Er wusste, der Gekreuzigte hier ist der Messias. Er ist der leidende Messias. So nannten die Rabbiner den Messias Maschiach ben Yosef. Aber die Rabbiner sprachen auch über einen herrschenden Messias und den nannten sie Maschiach ben David, Messias Sohn Davids. Nun, der Herr Jesus war Adoptivsohn von Josef. Denn der Mann der Maria, die ihn als Jungfrau geboren hat, hieß Josef. Und so war er wirklich Maschiach ben Yosef. Aber über Maria, über den Stammbaum von Maria in Lukas 3 im Schluss, stammte der Herr als Mensch ab von König David. Und damit war er auch Maschiach ben David. Und die Rabbiner sagen, Maschiach ben Yosef leidet, wenn er kommt. Aber Maschiach ben David, er wird herrschen als König. Und diesem Mann ist klar, was auch anderen Rabbinern im Judentum in der Vergangenheit klar war, dass das die gleiche Person ist. Der Leidende und der Herrschende. Aber für ihn war das klar, was für viele nicht klar war. Es ist dieselbe Person. Also dieser Gekreuzigte wird wiederkommen als König und wird dann eben sein Friedensreich aufrichten. Und er, der Mitgekreuzigte, rechnete damit, dass er dann auferstehen würde. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr Jesus antwortet, was ist die Antwort?
Heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Ja, Lukas 23, Vers 43. Heute, sagt er, wirst du mit mir im Paradies sein. Heute, nicht erst dann, wenn ich als Messias ben David komme, um zu herrschen. Das ist der Kontrast heute. Und er meinte, erst wenn das Reich dann erscheint in Herrlichkeit. Und er sagt, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und der Herr Jesus sagt, nein, nicht einfach so von Weitem deiner Gedenken, sondern du wirst mit mir in enger Gemeinschaft im Paradies sein. Und der Herr sagt nicht, es geht jetzt nicht um das Friedensreich, sondern es geht um das Paradies im Himmel. Und darum sagt er, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Zeugen Jehovas haben verschiedene schlimme Irrlehren. Und eine Irrlehre besagt bei ihnen, dass wenn der Mensch stirbt, dann hört seine Existenz auf. Und sie glauben also nicht daran, dass nach dem Tod Geist und Seele ins Jenseits gehen und dort eben aufgeteilt werden, Gefängnis oder Paradies. Sie sagen, die Existenz hört auf. Und darum müssen sie natürlich diesen Vers fälschen. Die überlegen sich immer, wo könnte man ein Komma hinsetzen, um den Sinn zu verändern, damit unsere falsche Lehre scheinbar stimmt. Und da haben sie es so gemacht. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Denn sie lehren, irgendwann werden die Gläubigen dann auferstehen und dann werden sie wieder Bewusstsein haben und dann ist es möglich, ins Paradies zu gehen. Und darum müssen sie das heute kaputt machen. Und da sagen sie in ihrer Übersetzung, weil im Griechischen gibt es ja keine Punkte und Komma und Doppelpunkte. Und das nützen sie aus. Das ist ein wichtiger Trick für ihr Lehrer. Man sucht immer, wo gibt es irgendwie eine Lücke, die man so nutzen könnte. Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und was muss man da dazu sagen als, sagen wir, als Linguist? Als Sprachenkenner müsste man dann so antworten. Im Griechischen muss man nicht sagen, dass es heute ist. Übrigens im Deutschen auch nicht. Ja? Also wenn ich bei der Bäckerin ein Brot kaufen muss, dann muss ich nicht sagen, ich sage Ihnen heute, geben Sie mir das Brot da hinten. Die weiß sowieso, dass heute ist, ja? Also, das ist völlig unsinnig. Das muss man nicht betonen. Und dann kommt das dazu, im Griechischen hat man ja eben auch Zeitformen. Also Wörter, Wortformen, die genau ausdrücken, ob jetzt das Gegenwart ist oder Vergangenheit oder Zukunft. Das ist in asiatischen Sprachen anders. Zum Beispiel in den chinesischen Dialekten, da sind die Wörter, die sind Blöcke wie Steine, die man nicht verändern kann. Man kann also nicht sagen, ich sage, du sagst, er sagt oder ich sagte, du sagtest. Das sind feste Blöcke und die werden gebraucht für Vergangenheit, für Gegenwart, für Zukunft. Und da muss man in diesen Sprachen noch genauer umschreiben, dass man von jetzt spricht oder von morgen, ja, sage ich gehe nach Zürich. Das könnte benutzt werden für ich ging nach Zürich. Und da muss man durch klar machen mit zusätzlichen Angaben, dass man jetzt eben von gestern spricht und nicht von heute und von morgen. Aber im Hebräischen, im Griechischen ist das völlig anders. Und da musste der Herr einfach sagen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und eben sehen wir die Verbindung, Gedenke meiner und Hiobs Wunsch Gott gegenüber. Ich sehne mich nach einem Moment, der nach meinem Tod, lange nach meinem Tod dann kommt, wenn du dann meiner gedächtest, gedenken würdest. Aber bis dahin will er im Scheol verborgen sein. Und nun ist es ganz wichtig, ich habe gesagt, der Scheol ist in der Bibel zweiteilig. Und je nach Bibelstelle muss man erkennen, jetzt ist von diesseits die Rede, jetzt ist vom Jenseits die Rede. Und da gibt es immer wieder so Zusatzangaben im Text, die das möglich machen, das zu erkennen. Eben wenn Grabbeigaben erwähnt werden, wie in Hesekiel 32, dann weiß man, es ist das Grab. Und jetzt versteht man auch, warum es Stellen gibt in der Bibel, die tönen so hoffnungslos. Im Scheol, da ist kein Gedenken. Im Scheol, da gibt es kein Lob für Gott. Ganz viele Stellen sprechen so hoffnungslos über den Scheol. Und dann kommen die Irrlehrer und sagen, seht ihr, mit dem Tod ist alles ausgelöscht. Ja, da muss man wieder mal auf den Friedhof gehen. Das lohnt sich sowieso, von Zeit zu gehen. Und ich liebe es, Inschriften zu lesen. Staunt man manchmal, was Leute für einen Unsinn noch als letztes Wort über ihr Grab schreiben. Und dann andere. Zum Beispiel in Wilderswil gibt es ein Grab, dort steht von einem französischsprachigen Evangelisten, der oft mit der Stiftshütte evangelisiert hat, Sauvé pour servir, gerettet, um zu dienen. Ja, also wenn man wieder mal auf den Friedhof geht, merkt man, es ist völlig ruhig. Und niemand singt. Ja, niemand spricht. Es ist wirklich alles, wirklich tot. Das ist der Scheol im Diesseits. Und der wird an vielen Bibelstellen beschrieben. Aber dann haben wir im Alten und im Neuen Testament eben andere Stellen, die sprechen davon, dass die Existenz von Geist und Seele nach dem Tod im Jenseits weitergeht. Zum Beispiel im Buch Prediger. Gerade dort, wo in früheren Kapiteln gesprochen wird über den Scheol und wenn der Mensch stirbt, ist er wie das Tier. Ja? Wenn die Katze tot da liegt. Jetzt ist aus, fertig. Aber beim Menschen, wenn er tot da liegt, könnte man denken, aus, fertig, wie mit der Katze. Aber im gleichen Buch Prediger am Schluss, wo die große Auflösung von vielen Fragen im Buch Prediger kommen, wo die Auflösung kommt, lesen wir Prediger 12, Vers 6, oder Vers 5 in der Mitte, denn der Mensch geht hin. Hast du das, Jerry? 12, 5 in der Mitte.
Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus, und die Klagenden ziehen umher auf der Straße.
Warte mal. Hier wird die Beerdigung beschrieben von König Salomo. Das ewige Haus, Bet Olam, das ist der hebräische Ausdruck für Friedhof. Ja, also noch heute wird auf Hebräisch der Friedhof so genannt. Oder Aramäisch, Bet Olamin. Das ist Haus der Ewigkeiten. Der Mensch geht hin zum Friedhof. Die Klagenden ziehen da im Trauerzug auf der Straße hinten her. Aber in diesem Zusammenhang sagt Salomo, junge Menschen sollen in ihrer Jugend an den Schöpfer denken. Ehe, und jetzt fährt er weiter mit Ehe.
Ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale. Und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen das Rad an der Zisterne. Und der Staub der Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist. Und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.
Ja, also, der Mensch soll in seiner Jugend an den Schöpfer denken und umkehren. Nicht erst, wenn es dann zu spät ist, bevor man stirbt. Aber Salomo beschreibt den Tod so, ehe zerrissen wird die silberne Schnur. Was ist die silberne Schnur?
Das Rückgrat.
Das Rückgrat, auf das wir so stolz sind. Das ist ganz wichtig für unseren aufrechten Gang. Ja? Das ist ein fantastisches Teil unseres Körpers. Nicht einfach aus Knochen. Da sind ganz sensationelle Nervenverbindungen da, bis hinauf ins Gehirn. Aber wenn man stirbt, wird schließlich diese Schnur, diese silberne Schnur zerrissen. Und dann zerschlagen die goldene Schale. Was ist das?
Kopf.
Schädel. Wo wir so stolz sind, denn es ist, da drin steckt unser Gehirn. Und wir kennen in diesem Universum keine höher organisierte Materie als das menschliche Gehirn. Und auch die Supercomputer sind ein Nichts daneben. Und darum wird das genannt die goldene Schale. Aber wenn man stirbt, man hat vielleicht schon antike Gräber gesehen mit diesen zerschlagenen Schädeln, Löcher oder halb in der Mitte zerbrochen, eher zerschlagen die goldene Schale und dann zerbrochen der Eimer am Quell, zerschlagen das Rad an der Zisterne. Was ist denn das? Das Rad an der Zisterne.
Das Herz.
Ja, muss ich vorstellen, ein Brunnen in der Antike und mit dem Rad, der Kurbel, holt man die Flüssigkeit hoch. Ja? Da wird die Flüssigkeit in Gang gebracht. Das ist das Herz. Der Motor des Körpers, der die ganze Flüssigkeit durch den Körper, Blutkreislauf ermöglicht. Und was holt er hoch? Der Eimer am Quell, der da zerschlagen wird. Der Eimer am Quell ist das Gefäß für die Flüssigkeit. Das symbolisiert die Blutgefäße, die unser ganzes Leben lang da für die Zirkulation zuständig waren. Und dann wird alles kaputt gemacht. Eimer am Quell, zerschlagen, das Rad an der Zisterne ist zerschlagen. Übrigens, der Blutkreislauf wurde erst entdeckt von William Harvey, 1578 bis 1657. Aber was König Salomo hier vor 3000 Jahren schreibt, geht genau von dem aus, von diesem Kreislauf, Blutkreislauf. Ja, also das geht alles kaputt, der Mensch wird wieder zu Staub, so wie er gewesen ist, und dann sagt Salomo, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Also der Geist des Menschen wird vor Gott gestellt werden, von jedem Menschen. Und es wird entschieden, Paradies oder Gefängnis. Und das ist abhängig von der Bekehrung im jetzigen Leben. Die Bibel macht klar, der Mensch kann sich nur bekehren, solange er hier auf Erden lebt. Wenn der Tod eingetreten ist, ist es zu spät. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, sagt Hebräer 9 am Schluss. Danach das Gericht. Also, die Verhältnisse sind so völlig klar. Und nun sagt aber Hiob, wir gehen zurück, dass du meiner gedächtest. Nach einer Frist, die ihm gesetzt ist im Scheol. Ja, und in der Zwischenzeit hofft Hiob, bis dein Zorn sich abwendete. Was für einen Zorn hat Gott? Hiob war doch ein gläubiger Mann. Der hatte doch Vergebung seiner Sünden durch seine Umkehr erlebt. Und wir sehen ja in seinen Reden, dass er sich ganz klar war, dass er als Sünder geboren worden war. Aber er hat eine Umkehr erlebt. Und jetzt spricht er von Gottes Zorn, der in der Zukunft noch gewendet werden soll. Wie sollen wir das verstehen?
Gott ist zornig über alle Ungerechtigkeiten der Menschen.
Gott ist zornig über alle Sünde. Römer 1, Vers 18 spricht auch über diesen Zorn weltweit. Und jetzt ist noch etwas Besonderes. Gottes Zorn, Gottes gerechter Zorn, muss ja auch von jeder Sünde gerechte Vergeltung fordern. Ich weiß, es gibt manchmal Menschen, die sagen, wo ist Gott? Da werden Kinder missbraucht und da wird so viel Ungerechtigkeit getan in dieser Welt. Warum greift Gott nicht ein? Und dann muss man diesen Leuten sagen, piano, piano. Wenn Gott jetzt eingreifen würde, dann würden sie ewig verloren gehen. Und zwar gerecht, denn wir sind ja alle schuldig. Aber glücklicherweise hat Gott eben noch nicht eingegriffen, aber die Bibel macht klar, es ist alles nur eine Frage der Zeit. Gott wird keine Frage nach Gerechtigkeit in der Ewigkeit offen lassen. Aber im Alten Testament muss man natürlich Folgendes sehen. Die Gläubigen, die gesündigt haben, ihre Schuld Gott bekannt und bereut haben, die haben Vergebung bekommen. Aber was hat Gott mit diesen Sünden gemacht? Gottes Zorn muss ja ausgeübt werden über jede Sünde. Gott hat sie zugedeckt. Psalm 32, da beschreibt David die Glückseligkeit des Menschen, schon im Alten Testament, der Vergebung finden konnte. Liest du uns, Jerry, Psalm 32, 1 und 2.
Von David ein Maskil. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeiten nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist.
Jawohl. Also Gott hat die Sünden der Menschen im Alten Testament, die umgekehrt sind, die hat er zugedeckt. Aber die Sünde war immer noch da. Aber Gott hat sie zugedeckt. Und hat sie, denen die eine Umkehr erlebt haben, nicht mehr zugerechnet. Und darum konnte ein David glückselig sein. Er wusste, alle Schuld ist vergeben. Aber sie ist nur zugedeckt. Und eines Tages musste ja der Messias kommen. Und nach Jesaja 53 sollte der Messias unsere Sünden auf sich nehmen. Und Gott müsste ihn schlagen dafür. So steht das in Jesaja 53. 700 Jahre vor Christi Geburt verfasst. Und dieses Kapitel spricht in prophetischer Vergangenheitsform über die Leiden des Messias für unsere Sünden. Jerry, liest du uns aus Jesaja 53. Eigentlich müssten wir das ganze Kapitel lesen und schon von 52, 13 ab. Aber da wird der Leiden der Messias beschrieben, ganz besonders in Vers 4, wie er für unsere Sünden leidet.
Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unsere Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinem Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit.
Und dazu noch Vers 10.
Doch der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird ihn in seiner Hand gedeihen.
Und dann noch 12, nur noch am Schluss.
Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.
Jawohl. Also er sollte noch für seine Feinde beten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber am Kreuz, in den Stunden der Finsternis, wurde er, der Messias, Jesus Christus, beladen mit unserer Schuld. Und Gott hat ihn gestraft. Es heißt sogar Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Wie ist das möglich? Dass es Gott gefällt. Für Gott war es furchtbar, seinen Sohn ans Kreuz zu geben. Aber es gab keinen anderen Weg, damit wir errettet würden. Und das gefiel Gott. Diesen Weg zu gehen, der schließlich zu unserer Rettung führen kann. Und darum heißt es, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Und dann wird klar gesagt, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, also er würde als Schuldopfer, wie die Tieropfer im Tempel, als Schuldopfer würde er sterben für unsere Sünden. Und da hat der Zorn Gottes, der gerechte Zorn Gottes, sich gegen die Sünden von all den Gläubigen im Alten Testament entladen. Und zur Zeit von Hiob war das eben noch nicht der Fall. Da musste man noch wohl mehr als 2000 Jahre warten. Er lebt ja in der Zeit des Endes des dritten Jahrtausends vor Christus. Und er sagt, bis dein Zorn sich abwendete. Und wenn wir noch dazu aufschlagen aus Hebräer 9, wird das noch deutlicher. Hebräer 9, Vers 26. In der Mitte. Jetzt aber.
Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.
Ja, das ist so radikal. Dieser Vers sagt, der Jesus ist gekommen und am Kreuz hat er die Sünde abgeschafft. Sie annulliert. Aber bis dahin war sie zugedeckt. Und Gott hat die Sünde nicht zugerechnet. Aber jetzt hat er sie am Kreuz vor 2000 Jahren gerichtet und so hat der Herr Jesus die Sünde abgeschafft durch sein Opfer. Und als er am Kreuz starb, ist der Herr Jesus gestorben, so dass dieses Opfer rückwirkend allen Gläubigen zugerechnet werden konnte. Und diese Rückwirkung wird erwähnt in Hebräer 9, kleinen Kapitel, Vers 15.
Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter den ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen.
Ja, komplizierter Vers. Aber es geht mir jetzt ganz speziell darum, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund. Da spricht der Hebräerbrief von dem ersten Bund, das ist der Bund am Sinai, nach dem Auszug aus Ägypten. Und jetzt hat der Tod stattgefunden, der Tod Christi, als der Jesus am Kreuz war, und das war der Tod zur Erlösung von den Übertretungen der Gläubigen in der Zeit des Alten Testaments, des Alten Bundes. Rückwirkend. Und von dieser Rückwirkung wird auch in Römer 3 gesprochen. Römer 3, und zwar, da geht es darum, dass der Jesus eben gestorben ist, sein Blut zur Erlösung gegeben hat. Das wird gesagt in Römer 3, Vers 25.
Den Gott dargestellt hat als ein Sühnemittel, durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und an den Rechtfertigte, der das Glaubens an Jesus ist.
Ja, danke. Also, es geht hier um das Alte Testament und dann um das Neue Testament. In Bezug auf das Alte Testament sagt Paulus, dass das Sterben des Herrn Jesus am Kreuz hat deutlich gemacht, dass Gott gerecht ist. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Wieso? Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Also im Alten Testament war die Frage da, konnte einer sagen, wieso kann Gott einem David vergeben? Wieso konnte Gott einem Josua vergeben? Ich meine, da ist ja keine Sühnung geschehen. Diese Sünden sind ja nicht irgendwie gerecht bestraft worden. Und wenn Gott gerecht ist, kann er nicht einfach die Augen zudrücken. Und dann musste man sagen, Gott hat sie zugedeckt. Aber der Tag wird kommen, wo er abrechnen wird. Und am Kreuz hat Gott erwiesen, dass er gerecht ist, indem er eben den Gläubigen einfach die Sünden zugedeckt hat. Das war nicht ungerecht, einfach nur die Augen zutun vor der schlimmen Realität, sondern Gott war gerecht. Im Blick auf das Werk des Herrn Jesus am Kreuz hat er vergeben. Und das ist also geschehen unter der Nachsicht Gottes, dieses Hingehenlassens. Und dann, neutestamentlich, sagt Paulus, und das Kreuz ist auch zur Erweisung der Gerechtigkeit Gottes in der jetzigen Zeit. Dass er jeden, der an Jesus glaubt, gerecht spricht. Warum? Weil der Herr Jesus am Kreuz nicht nur die Sünden von denen aus früheren Zeiten getragen hat, sondern Gott hat auch ihn beladen mit den Sünden, die erst in der Zukunft noch geschehen würden. Ich meine, damals, im Jahr 32, im April, wo die Kreuzigung stattgefunden hat, da hatte ich keine einzige Sünde begangen. Ja, weil es mich ja gar noch nicht gegeben hat. Ich war ein Nichts. Und trotzdem hat der Jesus alle meine Sünden am Kreuz getragen. Vorwegnehmend. Und zwar grandios. Welche Sünden hat er getragen? Die bis zu meiner Bekehrung. Ja, sicher. Alles. Gott hat mich alles vergeben aus dem Leben vor der Bekehrung. Ja, und die Sünden als Gläubiger von der Bekehrung bis heute? Ja, auch. Die hat er auch getragen. Und Gott hat ihn gestraft. Ja, und wie ist das mit der Zukunft? Ja, die hat er auch getragen. Und der Jesus hat sie an einem Tag abgeschafft. Und zwar, der Zorn Gottes hat jede Sünde vollständig gesühnt. Und ich kann wissen, Gott hat nichts mehr gegen mich. Also es gibt auch in der Zukunft keinen Grund, dass Gott mich noch in die Hölle werfen könnte. Es ist alles gesühnt. Dort, an diesem einen Tag, wo steht das in der Bibel? Dass an einem Tag, ja, bevor die Frage kommt, antwortet er schon. Sacharja 3, nein. Also meine Frage sollte sein, wo steht, dass Gott an einem Tag die Sünde abschaffen würde? Ja, so muss man Bibelstudium betreiben, dass man die Fragen schon, bevor die Fragen kommen, beantworten kann. Also, Sacharja 3, liest du, Jerry, und zwar Vers 9, in der Mitte. Siehe. Der Herr der Heerscharen spricht, und er sagt dort, ich will...
Und ich will die Ungerechtigkeiten dieses Landes an einem Tag wegnehmen.
Ja, in diesem Kapitel geht es übrigens um das Kommen des Messias. Vers 8, der Knecht, der Spross genannt wird. Auch die alten Rabbiner haben gesagt, das ist der Messias. Und da hat man diese göttliche Verheißung im Zusammenhang mit der Erwähnung des Messias, des Knechtes Gottes, der Spross heißen sollte. Und übrigens Nazaräer heißt Spross. Nazareth heißt auf Hebräisch Sprosslingen. Kommt von Nazar, Zweig, Spross. Also Nazareth ist gut, Sprosslingen. Ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Vers 8. Und dann diese Verheißung, an einem Tag werde ich die Ungerechtigkeit dieses Landes wegnehmen. Und so ist der gerechte Zorn Gottes am Kreuz auf Golgatha vollkommen gestillt worden. Und darum, wenn ein Mensch heute an Jesus Christus glaubt, seine Schuld brutal ehrlich Gott bekennt und die Vergebung annimmt, dann darf er wissen, es ist alles gut. Abgeschafft, schon damals, bevor ich eine Sünde getan habe. Und der Apostel Paulus beschreibt das in Kolosser 2, grandios. Das könnte also helfen, manchen helfen, dass Depressionen in seinem spezifischen Fall für immer aufhören. Also, das ist ein fantastisches Mittel. Kolosser 2, Vers 13.
Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat.
Ja. Im Zusammenhang geht es um das Kreuz von Golgatha. Und da wird gesagt von Gott, er hat alle unsere Vergehungen vergeben. Ich habe meine Bibel an den Rand geschrieben mit großen Buchstaben. Alle. In einem amerikanischen Gerichtsfall musste einmal geklärt werden, in einem bestimmten Zusammenhang, was bedeutet das Wort all? Alle oder alles, ja? Und die Richter haben dann so definiert:
The word all includes everything, but excludes nothing.
Das Wort alles schließt jedes Ding ein und kein Ding aus. Da kann man doch zur Ruhe. Wenn jemand depressiv wird, weil er denkt, Gott hat nicht wirklich vergeben, obwohl er die Schuld Gott bekannt hat und doch immer wieder zweifelt, dann muss er sagen, in der Vergangenheit, und das ist ein Aorist, das heißt eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit, nicht etwas Fortdauerndes, dass er mir nach und nach alles vergibt. Nein, er hat alle Vergehungen vergeben, punktuell. Dann sind sie weg. Dann kommt Ruhe. Aber diese Ruhe kannte Hiob noch nicht. Und darum, natürlich in seiner schweren Krankheit und sein Gemüt war ganz am Boden, sagt er, oh, dass du mich, jetzt gehen wir zurück zu Hiob 14, Vers 13. Oh, dass du mich im Scheol verstecktest, mich verbergest, bis dein Zorn sich abwendete. Bis dieser Tag kommt, wo Gott einmal die Schuld abschaffen wird, mir eine Frist setzest und dann meiner gedächtest. Dann kann ich auferstehen mit einem völlig entlasteten Gewissen. Und so sehen wir, die Gläubigen im Alten Testament, die kannten noch nicht diese Möglichkeit, wie ein Mensch heute so völlig entlastet werden kann. Weil für sie eben noch klar war, es ist zugedeckt. Es ist noch nicht bezahlt. Aber der Herr Jesus hat dann später bezahlt. Und dann sagt in Vers 14 als Frage, wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder leben? Und er sagt, alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Also er vergleicht sein Leben mit dem Dienst eines Tagelöhners. Das Wort Dienst ist das Wort, das gebraucht wird für den harten Dienst, der wie ein Kriegsdienst ist, von einem Tagelöhner. Ein Tagelöhner, das ist einer, der keinen Beruf hat, sondern einen Job. Und zwar nicht einen Spaßjob, sondern einen harten Job. Also der sich freut den ganzen Tag, bis endlich Feierabend kommt und alles vorbei ist. Und dann kann man die Kleider wechseln. Ja, und jetzt sagt er hier, alle Tage meines Dienstes, dieses elende Leben, wie ich jetzt leide, wollte ich harren, aushalten und das alles im Blick, bis einmal die Ablösung käme. Und was ist gemeint mit dem Wort Ablösung? Ist das Wort Chalifa auf Hebräisch. Und Chalifa wird ganz besonders in der Bibel gebraucht für das Wechseln von Kleidern. Zum Beispiel, man kennt ja den Ausdruck Wechselkleider. Simson hat mit den Philistern abgemacht, wenn sie sein Rätsel lösen können, dann kriegen sie 30 Wechselkleider. Teure Kleider, ja? Chalifat Beget heißt das. Wechselkleid, ja? Und er sagt, ich wollte harren, bis meine Ablösung kommt. Also der Moment, wo man nach dem harten Arbeiten sich waschen will und die Kleider wechselt. Also bis der Moment kommt, wo er quasi neue Kleider anzieht. Und das ist ja neutestamentliche Sprache. In 2. Korinther 5 spricht der Apostel Paulus über die Auferstehung der Gläubigen. Und er sagt, er würde eigentlich gerne nicht sterben und dann entkleidet werden, sondern er würde am liebsten eben gar nicht sterben bei der Entrückung, überkleidet werden. Und in 2. Korinther 5 wird also so, der Auferstehungskörper wird als ein Kleid vorgestellt. Und hier sagt Hiob, alle Tage meines Dienstes wollte ich harren. Und das Ziel ist der Moment, wo der Kleiderwechsel kommt, der neue Körper. Und dann müssen wir dazu schon vorwegnehmen, Hiob 19, Vers 25, wo Hiob die Gewissheit seiner Auferstehung mit grandiosen Worten ausdrückt. Und das hat dann Händel eben in seinem großen Werk Der Messias so wunderbar vertont. I know that my Redeemer liveth. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Liest du, Jerry?
Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und ist nach meiner Haut dies, da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Denn ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden und kein anderer, meine Nieren verschmachten in meinem Innern.
Ja, also ich werde dann erst, wenn wir bei Kapitel 19 sind, das erklären mit den Nieren und so. Jetzt geht es nur um Folgendes. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieser Erlöser, das ist der Messias, der einmal das Problem der Sünden lösen wird in der Zukunft. Und dieser wird als der Letzte auf der Erde stehen. Das heißt, Jesus Christus wird einmal das letzte Wort über diese Welt sprechen. Nicht Putin und auch nicht Biden und auch nicht Trump. Nein, Jesus Christus wird der Letzte sein auf dieser Erde, der sagt so. Und dann sagt Hiob, und ist nach meiner Haut dies da. Anderswo beschreibt er ja seine Haut, dass sie ganz schwarz geworden war. Ganz typisch bei der Pest. Darum nannte man sie auch der schwarze Tod. Er sah schrecklich aus. Alles vertrocknete Haut und voller Blattern und dann schwarz. Und er sieht den Tod vor sich, wenn diese Haut zerstört ist. So werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Und jetzt stellt sich die Frage, bedeutet das, dass er aus seinem Fleisch heraus, wenn er stirbt, ja, und den Körper ablegt, dass er dann Gott sehen wird? Das wäre ja ein Gedanke, der korrekt wäre. Aber man kann das vom Sprachwissenschaftlichen so beantworten. Man hat gesehen im Ugarit, das ist eine kananitische Sprache, die ganz eng verwandt ist mit Hebräisch. Und man hat viele Inschriften gefunden aus Ugarit. Und durch diese Entdeckung konnte man auch verschiedene grammatikalische Probleme bei Wortbedeutungen aufklären. Das Ugarit hilft. Und im Ugarit hat man gesehen, dieser Ausdruck aus meinem Fleisch wird gebraucht im Zusammenhang mit dem Verb sehen, örtlich. Also nicht im Sinn von aus, heraus, aus dem Fleisch, Gott anschauen, sondern der Standpunkt des Sehens ist aus meinem Fleisch heraus. Und das bedeutet, er wusste, wenn dieser Körper kaputt geht und dann verwest, er wird wieder auferweckt werden. Es gibt eine Auferstehung des Körpers. Und dieser Körper wird bei den Gläubigen ein vollkommener Körper sein. Der jetzt, von dem wird in 1. Korinther 15 gesagt, er ist schwach. Bei den einen sieht er schöner aus, bei den anderen weniger. Aber er wird, für alle wird in 1. Korinther 15 gesagt, schwach. Es ist wie ein Samenkorn, das man bei der Beerdigung ins Grab legt, in die Erde. Es wird gesät in Schwachheit, aber es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in Unehre. Dieser Körper mit all diesen Flecken und so und Unstimmigkeiten, das ist Unehre. Wie gesagt, in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Das wird ein wunderbar, perfekter Körper sein. Und aus diesem Fleisch heraus wird er Gott anschauen. Also es ist eine Gewissheit des Glaubens im Blick auf die Ewigkeit, im Blick auf die Auferstehung, dann, wenn eben die Überkleidung oder die Bekleidung kommt, eben diese Ablösung, bis meine Ablösung käme. Und dann sagt Hiob, du würdest rufen und ich würde dir antworten. Du würdest dich nach dem Werk deiner Hände sehnen. Wir haben doch gesehen in Kapitel 10, Vers 8, da beschreibt Hiob so wunderbar, wie Gott ihn geformt hat, von der Zeugung an. Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet und mich mich ganz gebildet und gestaltet, um und um. Und er sagt, wie der Ton gestaltet und so weiter. Und hier sagt er, das Werk deiner Hände, das bin ich. Und wenn dann diese Ablösung kommt, dann wirst du dich nach mir sehnen. In dem Moment hatte er das Gefühl, Gott sei wie ein Feind gewesen gegen ihn. Aber er wusste, der Moment kommt, Gott liebt mich als Geschöpf. Und er sehnt sich nach mir. Und Gott wird dann rufen bei der Auferstehung. Und das ist ja so. Wir haben das wunderbare Vorwegbeispiel bei Lazarus aus Johannes 11. Der Jesus war dort in Bethanien vor dem Grab. Und dann sagt er, Lazarus, komm heraus. Da kommt der Tote raus. Der Jesus muss nur rufen. Und dann steht er auf. Augustinus hat geschrieben, der Herr hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Aber beim Ölberg. Und Bethanien ist ja auf dem Ölberg. Da gibt es ja unzählige Gräber. Das ist der Lieblingsort für Juden, um begraben zu werden. Weil sie wissen, der Messias wird ja einmal kommen in seinem Reich. Auf dem Ölberg. Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und war also der bevorzugte Ort. Und der Herr Jesus hat nicht gesagt, komm heraus, dann wären alle gekommen. Ja, ich will damit nur sagen, eben, der Herr hat die Gewalt, durch sein Wort die Toten aufzuwecken. Aber er sagte, Lazarus, komm heraus. Nur er kam, alle anderen blieben drin. Sein Wort ist so gewaltig. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18 haben wir die Beschreibung der Entrückung. Und da heißt es, dass der Herr Jesus kommen wird vom Himmel und er wird mit der Posaune Gottes herabkommen und er wird mit der Stimme eines Erzengels, das ist, um zu erschreiben, ein höchst autoritativen militärischen Ruf, wird er rufen und die Toten werden auferstehen, alle Gläubigen. Die Gräber werden die Toten hergeben. Er wird rufen, genau wie er das sagt. Du würdest rufen. Natürlich wird der Herr rufen. Mit gebietendem Zuruf. Der griechische Ausdruck dort in 1. Thessalonicher 4 meint der Ruf eines Generals. Aber wenn wir an einen großen General dieser Welt denken, wen würde ich denken? Nicht denn jetzt Schiller. Wallenberg, ja. Aber Schwarzkopf, das war ja dieser Mann mit jüdischer Abstammung, der die Nation aus allen fünf Kontinenten geleitet hat im Golfkrieg 1991. War ein Mann mit IQ 170. Boah. Ja, und aber ein noch stärkerer Ausdruck ist, die Engelwelt ist ja auch aufgebaut als Armeen. Und der mächtigste Engel der Armeen Gottes ist Michael, der sogar einen Teufel aus dem Himmel werfen kann, Offenbarung 12. Und darum sagt Paulus mit der Stimme eines Erzengels. Wenn Michael seine Soldaten ruft, Offenbarung 12, und gegen den Teufel kämpft und gewinnt, das ist der Ruf, noch stärker als ein Ruf von Mr. Schwarzkopf. Ja, und darum sagt er das so. Aber eben, der Herr wird rufen mit Autorität und die Toten werden auferstehen. Du wirst rufen. Und Hiob sagt, und ich würde dir antworten. Oh, wenn wir uns mal überlegen, was würden wir sagen, wenn der Herr kommt und die Toten ruft? Ich habe eine Idee. Also, in 1. Korinther 15, 51 wird über die Entrückung gesprochen und wie die dann nicht sterben, werden, sondern noch leben, wenn er kommt, da wird der Körper verwandelt werden. Und bei den schon Verstorbenen, da wird aus der Materie des beerdigten Körpers wird der neue Körper entstehen. Und dort schreibt Paulus, dann wird erfüllt werden dieses Wort, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Also die Gläubigen, die schon gestorben sind, wenn sie auferstehen, die müssen dann sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Ja, damals bei der Beerdigung haben wir gedacht, jetzt ist fertig. Nein. Tod, wo ist dein Sieg? Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Auferstehung kommt. Und die müssen dann rufen, Tod, wo ist dein Sieg? Und das dem Herrn sagen. Ja? Und ich hoffe natürlich bei der Entrückung da dabei zu sein. Und ich hoffe, wir alle. Aber es sind ja nur die dann dabei, die wirklich den Herrn als ihren Retter angenommen haben. Und dann müssen wir sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Ja, weil der Tod uns nicht umbringen konnte. Dann muss man sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Er wird rufen. Und ich würde antworten. Herr, wo ist der Stachel des Todes? Und dann sagt Hiob ganz traurig, denn nun zählst du meine Schritte. Jetzt spricht er wieder von jetzt. Es war ganz in der Zukunft, ja? Und jetzt sagt er, aber jetzt, es kommt mir so vor, wie wenn Gott jeden Schritt, den ich tue, genau beobachtet. Und jeden Schritt wahrnimmt als quasi als ein falscher Schritt. Er sagt, wachst du nicht über meine Sünde? Also Gott schaut ganz genau auf jede Sünde im Leben von Hiob. Nein, David konnte sagen, glückselig der Mann, dessen Sünde eben zugedeckt ist. Aber er denkt, Gott schaut auf jede Sünde. Meine Übertretung ist versiegelt in einem Bündel. Und das Wort für Bündel hier, Zeror auf Hebräisch, ist das Wort für einen Geldbeutel. Zum Beispiel in 1. Mose 42, 35, wo die Brüder von Josef da das Korn mit dem Geldbeutel bezahlen wollen. Und dann finden sie den Geldbeutel ja wieder in ihren Säcken. Sind ganz erschreckt. Das ist das Wort Zeror. Das ist der Geldbeutel. Und Hiob sagt, meine Übertretung ist quasi wie Geld im Geldbeutel drin, aber versiegelt. So wie auf dem Konto das Geld, ja, fix dort ist. Und man kann Schuld anhäufen im Leben, wie ein Konto, ja, wie ein Bankkonto. Und er sagt, meine Übertretung ist versiegelt, da im Geldsack. Und er sagt, und du hast meine Ungerechtigkeit, die über Elfälle übersetzt hier, aufgehäuft. Aber es wäre besser, das Hebräische zu übersetzen hier mit zugeklebt. Dieser Beutel versiegelt und zugeklebt. Dass also Gott ihm dann einfach die ganze Schuld, die da auf seinem Konto, also in seinem Geldbeutel, aufgehäuft ist, ihm einmal wird vorwerfen können. Und dann sagt Hiob, und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt, wie hier Bergsturz. Er beschreibt jetzt Erosion in der Natur, wie alles zerfällt in dieser Natur. Und so ist es auch für mich, sagt Hiob, alles zerbricht und zerfällt. Ein Fels rückt weg von seiner Stelle, wie hier. Es gibt nichts Fixes und Festes im Leben. Dann sagt er, Wasser zerreiben Steine. Ja, so geschieht das. Eine unglaubliche Kraft. Alles wird verändert und umgestürzt. Nichts gibt Sicherheit. Und dann sagt er, ihre Fluten schwemmen den Staub der Erde weg. Und dann sagt er, und, ich würde hier nicht übersetzen mit aber, und du machst die Hoffnung des Menschen zunichte. Ich habe meine Schuld und es zerbricht alles. Und er sagt weiter, du überwältigst ihn, den Menschen, für immer. Und er geht dahin, ins Grab. Sein Angesicht entstellend sendest du ihn weg. Es ist immer so schwierig, das Gesicht von Toten anzuschauen. Man kann es schon schön machen und so, ja, aber es ist doch eine Entstellung. Manchmal möchte man am liebsten noch einen letzten Eindruck haben, als das Leben noch da war. Ja, das Gesicht wird entstellt. Sein Angesicht entstellen, sendest du ihn weg. Seine Kinder kommen zu Ehren und er weiß es nicht. Ja, da stirbt einer und seine Kinder, die machen dann später Karriere, und er weiß nichts im Grab. Und sie werden gering. Also geht vielleicht gerade abwärts mit seinen Kindern. Und er achtet nicht auf sie. Er nimmt das nicht wahr im Grab. Nur um ihn selbst hat sein Fleisch Schmerz. Und nur um ihn selbst empfindet seine Seele Trauer. Jetzt, da beim Sterben, geht alles nur noch um einen selbst. Da ist Hiob wieder ganz im Tief unten. Und dann kommt, wie wir nächstes Mal sehen werden, Die zweite Rede von Eliphas. Und er kriegt eine Ohrfeige. Das ist aber noch gering ausgedrückt. Ein Mann, der so unten ist. Und Eliphas geht dann auf ihn nochmals los. Aber auch da werden wir ganz viele erstaunliche Belehrungen in diesen Versen finden. Wollen wir heute da schließen.